Beim nächsten Thema kann ich nicht mitreden. In keinster Weise, weil ich kenne den Zustand zwar von außen und ich weiß, wie es ist, wenn jemand in der Schwangerschaft schreit oder sich übergibt oder bricht, aber ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich mich stundenlang übergeben muss und dann stehe ich wieder auf und dann kämpfe ich mich durch den Tag, esse eine saure Gurke. Okay, das sind echt Klischees, aber ich weiß es nicht. Ich kenne es nur von unserer Familie. Ich habe es gesehen, aber das Leiden, Sehen und Leiden sind zwei Paar Stiefel, wie immer. Und ich weiß es auch nicht so genau, wie es ist, wenn einem eine Schwangerschaft einen Strich durch die Lebensplanung macht. Natürlich muss man sich erstmal darauf einstellen und sagen, boah, jetzt. Bei Susanne war es anders. Sie wollte in Urlaub, nachdem es ihr monatelang schlecht ging, und sie hat gesagt, ich fliege dahin mit ihrem Mann. Und sie haben das auch gemacht und die ersten paar Tage waren zu vom Urlaub. Großes Wunder. Aber dann ging sie so richtig schlecht. So furchtbar schlecht. Und das irgendwo in Südamerika. Furchtbar schlecht. Und sie lag nur noch im Hotelzimmer und hat so dermaßen gelitten, dass es sich dazu hinreißen ließ, ihr ungeborenes Baby im Bauch zu verfluchen. Jetzt wissen wir, dass Worte immer Auswirkungen haben. Wir wissen, dass Worte eine Kraft haben. Und wenn jemand flucht, ein Fluch, der ja das Gegenteil von Segen ist, dass ich jemand etwas Gutes wünsche, dann treten hier auch Mächte und Kräfte ins Spiel, mit denen man besser nichts zu tun haben möchte. Wir reden hier bei Superfromm von Gott, von Jesus, aber immer wieder kommt auch Satan vor, also der Teufel, seine Schergen, die Dämonen. Und auch das passiert in diesem Film, dass man sich oder dass Susanne sich Mächten ausgesetzt hat. Das wollte sie ja nicht. Sie war ja nur am Ende. Und doch musste sie mit diesen Auswirkungen kämpfen. Alles weitere jetzt im Film. Ich habe so die Angewohnheit, Susanne, ich steige immer gern voll ein, gell? Mhm. Warum hast du dein Kind verflucht?
Ganz schön hart, oder? Das wäre jetzt die Geschichte.
Dann bin ich sehr gespannt auf deine Geschichte. Ja.
Okay, dann fange ich mal an.
Ja, mach es.
Ja. Also die Vorgeschichte ist die, ich bin Einzelkind, aufgewachsen in einem katholischen Elternhaus. Meine Mutter, Großmutter waren sehr gottesfürchtig, ich sag mal so, aber nicht in dem Sinne wiedergeboren. Das heißt, dass sie so eine persönliche Beziehung zu Jesus hatten. Das war ihnen halt, das ganze Religiöse war ihnen wichtig. Mhm. Und ich musste immer mit. Und das war dann so bis zur Firmung oder was. Dann habe ich mich davon verabschiedet, weil das hatte mit meinem Leben nichts zu tun. Mhm. Mit 18 habe ich dann meinen Mann kennengelernt. Und ich habe eine Lehre als Fotografin gemacht. Mein Mann hat studiert. Später ist er dann in den Stuttgarter Raum gezogen, beruflich. Als er fertig war, hat er hier einen Job gekriegt. Und ich bin 4 Jahre später hinterhergezogen.
4 Jahre später?
Ja, wir hatten also 4 Jahre Fernbeziehung. Mhm. Und dann bin ich hinterhergezogen. Und dann irgendwann, ich habe dann als Fotografin gearbeitet. Er war... Also hatte gleich eine Stelle, ziemlich gleich eine Stelle im mittleren Management. Also er hatte richtig Erfolg, Kohle, ja. Mhm. Und ja, und ich war irgendwie nicht zufrieden, weil mein Mann hat so viel Geld verdient und ich nicht. Ich war ein bisschen eifersüchtig auf meinen Mann, muss ich sagen.
Dir fehlten die Jobs als Fotografin?
Ich hatte einen Job. Aber ich konnte nicht das machen, was ich wollte. Ich wollte kreativ sein. Anstattdessen habe ich Kameras verkauft.
Ach.
Ja, und das und zwischendurch Passbilder und Bewerbungsbilder. Und vielleicht,
wenn's, sehr kreativ.
Und wenn es mal
lächeln.
Richtig.
Bitte, nö, anders.
Ja, und später kam dann das mit dem, weißt du?
Ja, ja.
So, ne? Und das war nicht das, was ich machen wollte. Und da kam so eine Unzufriedenheit, die wurde immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss was verändern. Zwischendurch kam auch nochmal der Gedanke, ich könnte ja ein Kind kriegen. Hat aber nicht geklappt. Und dann haben wir es auch gelassen, weißt du, weil wir wollten das dann nicht nachprüfen, warum das dann so ist. Das war uns dann zu aufwendig. Also ist das jetzt so und ich will was verändern, dann habe ich gedacht, ich lerne Kosmetikerin dazu. Und dann kann ich mich selbstständig machen, richte die Leute hübsch her, weißt du, und dann mache ich selber was. Das war nur relativ schwierig damals, da hätte ich einen Meister gebraucht, das ging aber in Stuttgart nicht, hätte ich nach Hamburg, Berlin oder München gemusst, wieder Fernbeziehung, nee.
Kein Bock.
Wäre auch nicht gegangen. Ja, zwischendurch haben wir dann mal geheiratet, ziemlich bald, nachdem wir zusammengezogen waren. Naja, wie auch immer. Und während dieser Kosmetik-Ausbildung, ich weiß nicht, ob die jetzt ein oder zwei Jahre ging, das habe ich vergessen, lernte ich dort eine Frau kennen, die war älter als ich, die war geschieden und hat in Guatemala als Deutsche mit ihrem Mann ein Business aufgebaut in so Klamotten. Und Reisen waren mein Mann und mir immer ganz, ganz wichtig.
So wichtig wie den Handwerkern hier jetzt gerade einen Dübel in den Betonboden reinzutrümmern. Ja, genau. Ich habe gerade mit denen geredet, die sind gleich fertig. Warten wir ganz kurz. Mhm. Fertig.
Fertig. Und weil mein Mann und ich so gerne reisen, haben wir beschlossen, nach der Beendigung von dem Kosmetikdings machen wir eine Reise nach Guatemala. Und mit dieser Freundin da, die führt uns da überall rum und das war
ich
so eine...
Ich ahne.
Und dann habe ich festgestellt, ich bin schwanger. Hm. Und das war... I was not amused. Ich sag's mal so. Und mein Mann war immer happy deshalb. Aber ich dachte jetzt, okay, beruflich, mit Kind, man muss schon irgendwie gehen. Irgendwie geht das. Und dann ging die Schwangerschaft so vor sich hin und ich war ständig krank. Ich habe ständig gekotzt, von wegen 3 Monate Übelkeit. Ja.
Aus 3 macht 9.
So ungefähr. Und nicht nur ein bisschen schlecht, ich habe abgenommen. Normalerweise nimmt man zu während der Schwangerschaft. Ich habe abgenommen. Dem Kind ging es immer gut, aber mir nicht. Und mir war so kotzübel, dass ich sterben wollte. Also, gell, sagt man so.
Gut.
Naja, und ich war dann auch ständig krank, weil irgendwelche Husten, Schnupfen, Heiserkeit, also mir ging es richtig, richtig schlecht. Und dann diese Reise nach Guatemala, die wollten wir auf jeden Fall durchziehen. Also das machen wir auf jeden Fall, egal wie es mir geht. Und ich wollte auch noch tauchen dabei, weil mein Mann und ich waren Taucher und das war alles geplant und das machen wir natürlich auch, egal, im 5. Monat schwanger. Gut, muss man alles durchziehen. So, und dann sind wir geflogen und es ging mir schlecht, richtig schlecht. Ich sitze im Flugzeug, schlagartig geht es mir gut. Also war alle Symptome waren weg. Und die erste Woche in Guatemala war auch wirklich super. Also wir hatten es richtig schön, alles gemacht, ganz toll. Und dann kriege ich eine Blasenentzündung.
Ja.
Und das war sehr unangenehm, weil ich plötzlich auch ziemlich Rückenschmerzen dabei kriegte. Und das war sehr heftig und dann bin ich mit der Freundin dort zu einem deutsch sprechenden Frauenarzt, der sagte, ja, Kind geht's gut, super, ich habe eine Nierenbeckenentzündung. Dann hat er mir Antibiotikum verschrieben, das durfte ich nehmen. Dann habe ich das genommen und hat das ganze Antibiotikum mitsamt dem Inhalt sofort in der Gegend verteilt. Und das ging so den ganzen Tag. Mir wurde es nicht besser, die Schmerzen wurden immer schlimmer. Ich konnte mich kaum noch bewegen, weil das zog in den Rücken, in die Beine, in alles, abgesehen von der Übelkeit. Und dann bin ich wieder zum Frauenarzt, dann anderes Antibiotikum, dasselbe nochmal. Und es wurde dann irgendwie so schlimm, dass ich gar nichts mehr machen konnte. Mein Mann ist dann mit einer Bekannten von der Freundin auf irgendeinen Vulkan gegangen, der hat dann zwischendurch mal Alleinausflug gemacht. Und ich lag dann da allein in einem Hotelzimmer, hatte tierische Schmerzen, dass ich dachte, Wehen können auch nicht anders sein. Dann habe ich meine Hand auf den Bauch gelegt und habe gesagt, ich verfluche dich. Ich will dich nicht, du versaust mir mein Leben. So, das war's. Wir haben dann den Urlaub abgebrochen. Wir haben mit Mühe und Not einen Rückflug gekriegt, weil Schwangere, der es auch noch schlecht geht, wollten sie nicht so gerne mitnehmen. Aber irgendwie haben wir es doch geschafft. Wir waren 14 Tage in Guatemala, glaube ich, 4 Wochen waren geplant. Eine Woche davon war gut, eine Woche war Horror. Und dann sind wir nach Hause und ich sitze im Flugzeug und alles ist weg. Die ganzen Symptome sind weg. Keine Übelkeit, keine Schmerzen, kein nix. Und dann sind wir zu Hause und es geht. Also die Schwangerschaft war dann einigermaßen normal.
Erträglich.
Also erträglich, ja. Dann kam die Geburt, das war relativ schnell, also in 1,5 Stunden war sie da, also eine Tochter, heißt Sarah, und ich wollte sie stillen. Das ging schon im Krankenhaus nur ganz, ganz schwierig. Die hat nur geschrien und irgendwie klappte das nicht. Naja, gut, dann zu Hause haben wir wieder versucht, das mit dem Stillen, das klappte irgendwie nicht. Ich habe mir geschworen, ich werde das Kind nicht wiegen. Weißt du, man macht dann so Kindstheater, sage ich. Ja, du wiegst dann vorher und hinterher.
Ja, sagst du noch nichts Neues. Ja, so shit, wieder 30 Gramm weniger.
Ja.
Dann müssen wir ins Krankenhaus. Nee, komm, probier's nochmal.
Ja, ja.
Oh, wieder weniger.
Ja, genau. Und dann habe ich extra eine Babywaage in der Apotheke geholt. Ja, für 50 Gramm 1,5 Stunden Minimum. Und das wurde nicht schlimmer und die Zeit dazwischen hat das Kind geschrien.
Kam dir da ab und zu der Gedanke an deinen Fluch?
Hin und wieder. Aber weißt du, was ich hier schwätze und in China fällt ein Sack mit Reis um. Das ist ja völlig egal. Hätte ich vorher, habe ich gedacht, weißt du, so habe ich das weggeschoben, ja. Und das Ding hat sich weiterentwickelt, es wurde nicht besser, sie hat tatsächlich abgenommen. Ich war dann mit ihr im Kinderkrankenhaus, weil ich sagte, es kann nicht sein, dass ein gesundes Kind so wenig isst und auch regelrecht das Essen verweigert. Das muss man wirklich sagen. Ich hatte das Gefühl, die verweigert das Essen, die verweigert hier gestillt zu werden. Dann hat man sie untersucht, nee, das Kind ist organisch gesund. Dann habe ich der Zeit entgegengefiebert, wann ich ihr was Festes zu essen geben darf, weißt du? Irgendwie ein Brei oder irgendwas habe ich gemacht. Dann kam eine Allergie dazu. Milchallergie.
Wie alt war die Tochter da?
Da war sie dann so ein halbes Jahr. Ja. Und weißt du, heute ist das ja kein Problem. Laktoseintoleranz. Jeder ist ja irgendwie intolerant gegen irgendwas.
Irgendjemand ist immer irgendwo intolerant.
Ja, genau.
Egal was. Ja.
Und gehst in irgendeinen Supermarkt, kannst ja alles kaufen. Ne? Laktosefrei. Glutenfrei, irgendwas frei, kannst alles kaufen. Vor 30 Jahren war das nicht der Fall. Da musstest du richtig kreativ werden. Ja, und dann bin ich kreativ geworden. Das Problem war nur, dass das Kind weder meine kreative Küche noch die andere Küche wollte. Entweder hat sie nicht gegessen, was ich ihr hingestellt habe, was sie hätte essen dürfen. Oder sie hat es nicht vertragen und sie war klapperdürr und war ständig krank. Also irgendwie Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Scharlach, Windpocken, alles Mögliche. So das Übliche.
Ganze Programm.
Das ganze Programm und die Mahlzeiten, die waren so dermaßen der Horror. Und ich bin dann auch den Kinderarzt gewechselt. Ich war dann beim ziemlich esoterisch angehauchten. Da musste sie dann halt irgendwelche Dinger da berühren und irgendwas machen. Und dann hat da irgendwas ausgeschlagen. Da habe ich meinen Mann noch mitgeschleppt. Der Arme, der ist völlig ausgerastet hinterher, hat gesagt, das ist ja total hirnverbrannt. Auf jeden Fall war die Liste der Allergene danach noch länger. Dann ging kein Weizen mehr, keine Karotte mehr, keine Tomate mehr, die ganze Laktose-Dings da sowieso nicht, unsere Katze auch nicht.
Auch weg?
Nee, das haben wir dann nicht gemacht. Aber also ich wurde immer verzweifelter. Und es war ja noch die Ehe und alles, es war ja völlig belastet, ne? Weil es ging nur noch ums Essen. Ob sie das verträgt oder nicht. Und wenn wir weg waren, wir waren dann auch in so einer Krabbelgruppe, die anderen, die konnten alles essen, ne? Da gingen da die Kekse rum und alles Mögliche und das durfte sie alles nicht. Und das ging so 3,5 Jahre. Sie war ziemlich dünn, hat kaum was gegessen. Und bei mir im Innern wurde es immer dunkler, das muss ich wirklich so sagen. Also es war so eine Hoffnungslosigkeit da. Ich muss sagen, heute wahrscheinlich, es war eine Depression schon. Weil, also ich hatte Selbstmordgedanken, Mordgedanken, irgendwie, ich wollte raus aus der Situation. Ja. Und ich habe ja, das.
Da kommst du irgendwann so weit, dass du denkst, du klatschst das Kind an die Wand,
ja,
oder irgendwas.
Ja.
Das ist tragisch.
Ja.
Es ist nicht gut, es ist nicht richtig, definitiv.
Ja.
Aber man ist ja auch irgendwo an der Grenze seiner Belastbarkeit.
Ich war schon lange drüber. Und ich hatte auch so das Gefühl, keiner versteht mich. Alle sagen, ja nun, ist ja nicht so schlimm, anderen Leuten geht's schlechter als die und die haben wirklich Probleme. Ja, das stimmt ja auch. Ich meine, es gibt ja wirklich Leute, die haben behinderte Kinder.
Nicht. In dem Augenblick sind es deine Probleme, du kannst nicht schlafen. Kommt ja auch dazu, ne?
Ja, ja.
Das ganze Schlafverweigerung, Essensverweigerung.
Ich kann mich erinnern, wir waren dann noch mal mit vielen Familien so im Schwarzwald in so einem Familienhaus und haben da kurz Urlaub gemacht. Und alle Kinder liefen da durcheinander und die Wohnungen waren alle offen. Das war wirklich schön so. Und natürlich haben die da auch überall irgendwas zu essen gekriegt. Und ich habe es mal mitgekriegt, dass meine Tochter plötzlich Salzstängel in der Hand hatte. Die habe ich ihr aus der Hand geschlagen. Und anschließend saß ich dann in meiner Wohnung allein und bin da schier heulend zusammengebrochen, weil ich dachte, was bist du für eine Mutter? Du schlägst deinem Kind die Salzstange aus der Hand. Dein Kind darf nicht mal eine Salzstange essen. Wo kommst du denn da hin? Das kann so nicht weitergehen. Also da war ich wirklich an so einem Punkt absolut am Limit. Und ich habe mir das wirklich überlegt, was passiert, wenn ich mich umbringen würde. Gibt's eine Hölle? Da kommt meine katholische Erziehung, weißt du? Eigentlich glaube ich ja an sowas nicht. Aber wenn es denn stimmen würde, dann käme ich ja da wahrscheinlich nicht mehr raus. Weil so eine wie ich, die kann ja nur in die Hölle kommen. Also ich habe mich tatsächlich mit Nahtoderfahrungen beschäftigt. Und da ist dann mit Licht und Tunnel und Frieden und tralala, ja. Aber ich dachte, naja, Licht und Tunnel und Frieden wäre schön. Aber ich glaube nicht für mich. Nicht in der Situation. Und das hat mich tatsächlich davon abgehalten. Ich habe ja nicht wirklich dran geglaubt, aber wenn es stimmen würde, dann hätte ich dann mehr Probleme als jetzt. Und dann habe ich gedacht, okay, was machst du dann? Ja, du kannst deine Familie verlassen. Du kannst einfach deinem Mann das Kind in die Hand drücken und sagen, sieh zu, werd glücklich, ich bin weg. Ja, und dann kommt vielleicht 20 Jahre später deine junge Frau und sagt, warum bist du weggegangen? Ja, verstehst du? Ich hab das wirklich durchgedacht.
Genau, du hast alles durchgespielt. Ne?
Ja.
Was ist? Und dann tatsächlich die ganzen Optionen durchgecheckt.
Ja.
Bis hin zu der Frage, was sagst du dieser 20-jährigen Frau, die dann sagt, wieso bist du damals gegangen?
Ja, genau. Ja, ja und dann?
Also hast du schon zwei Optionen, die du nicht wählst.
Genau, zwei Optionen, die ich nicht wähle. Und letztlich habe ich dann gedacht, okay, du kannst eigentlich im Prinzip das hier jetzt nur aushalten und hoffen, dass es irgendwann besser wird. Oder es knallt wirklich irgendwie. Oder es kommt wirklich, oder ich ziehe wirklich die Reißleine. Irgendeiner Hinsicht. Und wie das dann aussieht, ich weiß nicht, aber das wird eine Katastrophe.
Es war ja auch schwierig zwischen euch beiden, deinem Mann und dir, oder?
Total. Ja. Weil er hatte ja seinen Job, er kam abends nach Hause, ja.
Genau.
Und dann ging es wirklich nur ums Essen. Und wenn du dann die ganze Zeit mit einer so halbdepressiven Frau da zu tun hast, weißt du, und in mir ist ja auch eine Aggression gewachsen. Da war ja zum Teil diese Depression, ja, aber auch eine Aggression. Ja, es war total schwierig. Ja, und dann sind wir eingeladen worden, irgendwie ein Bekannter von uns, ein gemeinsamer Freund, der hatte sich bekehrt irgendwie. Der fing dann immer an. Also er hat immer was geschickt per Post mit Jesus, irgendwelche Einladungen so. Und ich habe das gelesen, aber es hat mich nicht weiter berührt, aber es hat mich auch nicht abgestoßen, sagen wir mal so. Ich habe das einfach so zur Kenntnis genommen. Und dann kam eine Einladung nach Stuttgart, die Messehallen, damals noch Killesberg, zu seiner komischen Veranstaltung, die hieß Jesus Live. Da konnte ich mir jetzt absolut nichts drunter vorstellen. Aber ich konnte da hingehen, das war eine Abendveranstaltung, ich habe zu meinem Mann gesagt, pass auf, du nimmst das Kind, ich bin da mal 2-3 Stunden, keine Ahnung, wie lange es geht, bin ich mal weg. Ich gehe da jetzt hin, ich gucke mir das an.
Er wusste, wohin du gehst?
Ja, das wusste er schon. Ich wusste ja selber nicht genau, was das ist. Ja. Irgendwas Christliches wegen Jesus. Ja. Aber ich dachte, alles besser, ne, als
jetzt das Kind jetzt hier wieder.
Also das Kind zu füttern.
Küche und ja, Kind. Ne?
Genau. Und dann bin ich da abgedampft. Ich kam ein bisschen zu spät. Er hat mir da einen Platz freigehalten. Das war brechend voll. Ich habe mich gewundert, so viele Leute bei so einer Veranstaltung. Also ich dachte mal 2000 Leute so. Ne? Mhm. Das ist ja doch relativ viel für so ein christliches Dings da. Und die Musik hat mir gefallen, das war so rockig-poppig, das hat mich auch angesprochen irgendwie, so. Und dann ging da einer nach vorne, nach dem Ganzen, und er wollte nun predigen. Und ich dachte, oh,
wo bin ich?
Wo bin ich hier gelandet? Ich dachte, hoffentlich ist der bald fertig, ne? Weil, weißt, ich kannte die Predigten aus meiner katholischen Kirche, das
Jugendzeit,
war
Kinderzeit.
Die Langeweile in Person, ne? Mhm. Und jetzt kommt da einer, will predigen. Dann fängt er an. Und sein Thema war, was sagt die Bibel über das Leben nach dem Tod?
Bingo.
Das war mein Thema. Hm. Der hatte sofort meine Aufmerksamkeit vom Anfang bis zum Schluss. Ich habe ihm zugehört, ich hing an seinen Lippen, wirklich. Und der Fazit war so, also dass der Tod kein bewusstloser Zustand ist. Das war über diese Geschichte der arme Lazarus und der reiche Mann. Lukas 16 steht das, also im Lukas-Evangelium 16. Kapitel. Und darüber hat er gepredigt, ja. Und das hat mich so angesprochen, das war eigentlich die Antwort auf meine Frage. Und zum Schluss hat er dann gesagt, also man kann sein Leben Jesus geben und er macht dann alles neu. Also man kriegt neues Leben, neuen Anfang. Da habe ich gesagt, jawohl, das brauche ich jetzt, das ist genau das. Ich habe sozusagen innerlich diesem Jesus mein ganzes Leben, das ganze Scherbenhaufen, wie ich mich fühle und überhaupt vor die Füße geknallt, kann man sagen, gesagt, jetzt mach was draus, ist mir völlig egal, mach was draus. In dem Moment hatte ich so ein inneres Empfinden, als würde ich von einem Felsen in ein tiefes schwarzes Loch fallen und aus dem Nichts kommt plötzlich eine große Hand, fängt mich auf und stellt mich oben auf den Fels und da stehe ich.
Hast du das so empfunden,
ja.
Und auch gespürt,
dieser
Absturz,
ja.
Und auch gesehen, wie so eine Hand kommt.
Ein inneres Bild,
ja, genau.
Das war ganz deutlich. Und ich stehe da oben und sofort wird's Licht. Die Dunkelheit war weg, dieser Abgrund war weg, es war sofort Licht. Und ich wusste, Jesus lebt, also ganz plakativ, Jesus lebt, ab jetzt wird alles gut. Das waren Bruchteile von Sekunden, die haben alles verändert.
Ich wollte das, gerade das ja immer noch neben dem Bekannten.
Ja.
Immer noch in der Halle.
Ja.
Und war es doch eigentlich wo ganz anders, ne?
Ja. Also Bruchteile von Sekunden hat sich mein ganzes Leben verändert. Und ich habe geheult wie ein Schlosshund und hatte keine Taschentücher. Also weißt du, es lief alles runter. Und irgendeine mitleidige Seele reichte mir dann ein Tempotuch, damit ich mich wieder irgendwie in den Griff kriegen konnte. Aber ich wusste, jetzt wird alles gut. Und ich bin wirklich völlig verändert nach Hause gekommen. Was für meinen Mann eine neue Überforderung war.
Okay, lass uns mal kurz in die Szene rein.
Ja.
Du wischst dir die Tränen ab, suchst dein Auto auf dem Parkdeck und fährst nach Hause.
Ja, wir haben da schon noch ein bisschen gesprochen. Es gab auch noch ein Gespräch mit einem Mitarbeiter.
Ja.
Und da hat man mir gesagt, also es wäre gut, wenn ich mir eine Kleingruppe suche. Man könnte mir auch helfen. Wenn ich möchte, könnte ich angerufen werden. Mhm. Und da in meiner Umgebung. Und dann wäre es gut, wenn ich so die drei Dinge mache. Also erstens beten, diesen Kontakt mit Gott suchen, mir eine Bibel kaufen, da drin lesen, eine Kleingruppe suchen und in Gottesdienst gehen. Und ich habe gedacht, das kann ich alles machen. Es will gerade keiner Geld von mir. Weißt du, eher von der Esoterik, weil ich das
ja, so gewohnt,
ja. Dass die sagen, ja, ich habe ja da Kurse besucht, weißt du, und habe Bücher gelesen, ja, ganze Regale voll Bücher. Ich habe ja Bachblüten und Homöopathie und entdecke deine parapsychologischen Fähigkeiten, habe ich ja alles ausprobiert. Und das hat alles ein Schweinegeld gekostet.
Und nicht funktioniert.
Die ersten zwei Wochen vielleicht schon und danach war die Katastrophe noch perfekter als vorher, so in der Art.
So, und jetzt kommst du nach Hause.
Ja.
Hallo Schatz.
Ich habe mich zu Jesus bekehrt.
Ja. Was? Und er sagt, was?
Was? Ja, ich habe gesagt, ja, jetzt wird alles anders. Da sagt er, ja, was soll denn anders werden? Ich habe gesagt, keine Ahnung, aber alles.
Aber es wird anders.
Ja.
Cool.
So, und er war sehr misstrauisch, natürlich. Und dann fing ich an, mir eine Gruppe zu suchen. Ich bin da noch angerufen worden, kam Kontakt zustande und da bin ich dann noch hingegangen. Und zu meinem Nachbarort war gut zu erreichen. Das war ein nettes, älteres Ehepaar. Und ich weiß nicht, ob ich das noch erzählen soll. Na, auf jeden Fall war es dann so, dass die immer noch kein Geld von mir wollten. Und sie hat mir dann vorgeschlagen, dass wir sowas wie eine Lebensbereinigung machen. Lebensbereinigung ist, man geht so Stück für Stück die Sachen durch. Die hatten richtig so DIN A4-Zettel, weißt du, so mehrere Seiten voll beschrieben. Da ging es um, keine Ahnung, Haltungssünden, Umgang mit den Eltern, Umgang mit den Freunden, Okkultismus, und Lügen und Diebstahl und alles, was so nicht okay sein könnte vor Gott, ja. Das ging alles durch und das haben wir dann Schritt für Schritt so in mehreren Sitzungen durchgearbeitet. So.
Sitzungen heißt, ihr habt euch getroffen?
Ja, genau. Die hat mich eingeladen, da saßen wir dann für 2 Stunden oder was. Wir sind dann diesen Zettel durchgegangen und dann haben wir darüber gebetet. Ich habe Gott um Vergebung gebeten für alles Mögliche und habe auch Menschen verziehen, die mir wehgetan haben in irgendeiner Form. Also, weißt du, vergeben und vergeben empfangen und selber auch vergeben. So in der Art. Das hat mir mehr geholfen als das ganze esoterische Zeugs vorher. Und die ganzen Heilpraktika und alles und Psychokurse, die ich da belegt habe. Und als alle Meditationstechniken, die ich ausprobiert habe und die mir auch nicht geholfen haben. Und nach und nach bin ich wirklich seelisch frei geworden. Es wurde immer leichter. Es wurde immer besser und immer leichter und ich merkte, da passiert wirklich was mit mir. Und dieser Jesus wird mir immer realer so. Und da war ja noch diese Sache mit dem Fluch. Da hatten wir bisher noch nicht drüber gesprochen. Das war
Dachtest
gar nicht das
Thema. Immer wieder dran?
Je länger ich diese Lebensbereinigung gemacht habe, je klarer wurde mir das, was damit zu tun hat. Die ganze Geschichte. Aber ich wusste jetzt nicht, wie ich das ansprechen soll. Und dann saß ich mal zu Hause auf meiner Couch, so in meiner Gebetszeit. Und dann hatte ich so das Gefühl, jetzt. Und dann hatte ich wieder so ein inneres Bild. Und zwar hatte ich so ein Bild, ich sitze oder stehe vor dem Thronraum Gottes, es ist alles hell und Vater Gott sitzt auf dem Thron mit den ganzen Engelsherrschern drumherum und guckt mich an. Das ist jetzt aber kein vorwurfsvoller Blick, richtender Blick, sondern der Blick eines liebenden Vaters, der genau weiß, was sein Sprössling jetzt sagen will, der hat nämlich was ausgefressen, aber es ist wichtig, dass der Sprössling das jetzt selber sagt. Verstehst du das? Also kannst du das
noch? Ja. Ich bin ganz dabei und verstehe alles. Gucke ich gerade etwas irritiert? Oder?
Nee, ich meine, ob das deutlich wird.
Ja, ich verstehe es.
Okay, gut.
Ich stelle mir das auch gerade so vor.
Ja. Und da sitze ich da oder stehe da und kriege keinen Ton raus. Ich schaffe es einfach nicht, ne? Und dann irgendwann kriege ich doch den Mund auf und ich fange an, einfach mal zu sprechen. Fange an, das zu sagen, was da passiert ist. Und ich fange an zu heulen und an zu heulen und an zu heulen. Mein ganzes T-Shirt wird nass. Und mit jeder Träne, sage ich mal, werde ich mindestens 1 Kilo leichter. Gefühlt. Und plötzlich fange ich an, wie zu schweben. Natürlich bin ich nicht geschwebt, aber es war so ein Zustand wie, da kommen Tonnen von mir runter. Und irgendwann war das dann fertig und ich wusste, jetzt ist es durch. Es ist durch. Der Vater hat mir vergeben, der Fluch ist gebrochen, es ist durch. Und dann bin ich beim nächsten Mal dazu meiner Hauskirchenleiterin und habe ihr das dann nochmal erzählt. Da sind auch nochmal Tränen geflossen, aber deutlich weniger. Und dann hat sie mich dann auch nochmal gesegnet und mich von dem Fluch getrennt und was man dann so macht. Und ich wusste, das Ding ist durch. Aber jetzt hat sie ja immer noch diese Allergie. Und beim Bibellesen bin ich dann auf einen Vers gestoßen, 1. Timotheus, ich glaube, 4 oder was. Alles ist gut, wenn es mit Dank genossen wird und geheiligt wird durch das Gebet. Das heißt Tischgebet, war das jetzt für mich. Und dann fing ich an, alles, was sie gegessen hat, zu segnen, Tischgebet, ich sag dir, stundenlang mit Hand auf dem Kopf und mit Kreuzzeichen drüber. Und, also sehr ausführlich. Mein Mann hat natürlich entsprechend, ne, so.
Jetzt ist er durch.
Ja, also es war, ich kann sagen, also meiner Ehe hat es zunächst überhaupt nicht geholfen, weil er dachte natürlich, ich bin jetzt voll in der Sekte gelandet. Und es hat sich ja alles geändert. Ja, unser ganzer Tagesablauf hat sich geändert. Jetzt wollte ich sonntags in Gottesdienst. Wir hatten sonst immer sonntags morgens Familienzeit. Ja. Und das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Und wenn ich sagte, ja, aber jetzt ist doch alles besser, hat er gesagt, da ist gar nichts besser.
Wurde es denn mit der Tochter besser?
Ja, pass auf. Jetzt dieser Bibelvers. Ich habe dann angefangen, im Glauben und wirklich unter Angst, muss ich wirklich sagen, langsam ihr die Dinge zu essen zu geben, die sie eigentlich nicht essen durfte. Also ich habe ihr mal einen Schuss Milch ins Essen getan oder Sahne oder ihr mal einen Käse gegeben. Oder auch
zitternd den Käse auf den Teller gelegt.
Ja, weißt du, so über die Spaghetti, den Streukäse. Ja. Und dann, was passiert jetzt? Und Stück für Stück wurde ihre Haut besser, weil sie hat über Haut reagiert, ne? Ausschläge und so. Und es wurde besser. Und nach einem halben, dreiviertel Jahr war keine Allergie mehr da. Das war wirklich durch. Keine Allergie mehr. Sie konnte alles essen. Das war wirklich durch. Und sie ist jetzt 32, wird demnächst 32, hat nie wieder Allergie gehabt. Kann alles essen. Sie war immer noch krittelig mit dem Essen. Es gab immer noch Meckerei. Ja, nee, das mag ich nicht, das will ich nicht.
Aber, weißt du, mal, oder?
Ja, aber das war mir dann egal, weißt du, irgendwie der Druck war weg. Dann habe ich gesagt, ja, okay, wenn du das Mittagessen so dermaßen verweigerst, dann okay, vom Abendessen gibt's nichts, Punkt. Ja, und das war so dermaßen Druck. Und mein Mann hat dann gesagt, ja, dann wäre sie sowieso vielleicht gesund geworden.
Ja.
Weißt du? Und das war jetzt für mich so eine Geschichte, weißt du, zum einen eben von schuldig werden, von Sünde, von Vergebung und von Wiederherstellung. Mhm. Und ja, so habe ich Gott erlebt ganz am Anfang. Und das war auch eine Geschichte von Gebet, weißt du, das durchzutragen im Gebet und sich auch Gebetsunterstützung zu holen und dann auch wirklich zu merken, Gebet funktioniert. Also jetzt nicht knopfdruckmäßig, aber einfach zu sehen, dass Gott treu ist, dass er da wirklich dazu steht.
Hast du mit deiner älter gewordenen Tochter da mal drüber gesprochen? Oder?
Ja. Mhm. Wir hatten mal eine Zeit, also die Beziehung zu meiner Tochter ist auch wirklich richtig heil geworden. Aber die ersten 3,5 Jahre ihres Lebens habe ich wirklich verpasst. Und es war auch nicht immer alles furchtbar, ja, so im Rückblick. Aber ich habe alles nur durch diesen Tunnel von Essen und das gesehen.
Völlig klar.
Und das brauchte dann auch Heilung. Und das tut mir manchmal auch noch leid, aber gut, ich kann die Zeit nicht zurückdrehen, das war, wie es war. Und ich habe mit ihr drüber gesprochen, da war sie so im Teenie-Alter, sie hat sehr geweint. Und das sagt man da, ja, du warst nicht gewollt von mir. Ich musste ihr das irgendwann schon beichten. Ne? Aber wir konnten uns dann trotzdem annähern. Sie hat es mir dann insofern nicht übel genommen, weil ich konnte ihr das Ganze drumherum auch erklären. So. Und es war auch gut, dass ich ihr das gesagt habe, weil später hat sie dann eine schwere Depression gekriegt, wegen anderen Sachen, aber das war nicht ohne. Und dann hat die Psychologin sie auch gefragt, ob sie denn ein gewolltes Kind gewesen ist. Und hätte sie das dann erfahren, in diesem instabilen Zustand, wäre es, glaube ich, noch viel, viel schlimmer geworden. Und so wusste sie das schon einige Jahre vorher, weil ich es ihr sozusagen gebeichtet hatte.
Wie geht es ihr heute?
Es geht ihr heute gut. Die Depression hat sie gut überstanden mit Gottes Hilfe und ist immer noch, und du weißt das ja selber, wackelig hier und da gibt es immer noch Situationen, die so grenzwertig sind. Aber sie hat selber auch gelernt, dass es gut ist, an sich zu arbeiten und da nicht stehen zu bleiben und sich dann auch Hilfe zu holen. Und das wäre jetzt eine andere Geschichte.
wenn man so eine Geschichte erlebt, auch dieses Bild im Thronsaal, wer ist denn Gott für dich?
Er ist mein Vater, mein Retter und mein Erlöser, mein Freund, mein Bräutigam.
Susanne, gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast?
Die Generelle Gottes. Da gibt es verschiedene Bände. Ich habe 3 und ich glaube, die habe ich alle 3 mehrfach gelesen.
Um was geht's da?
Das sind so Biografien, zum Beispiel das erste war bei Smith Wigglesworth, Catherine Kuhlmann. Robert Slierden hat das geschrieben und so ihr Leben in mehreren Geschichten, genau das, ja.
Die Generäle Gottes.
Genau.
Zweite Frage.
Ja.
Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 5 Jahren?
Warte, ich hatte echt mir das aufgeschrieben.
Ja, man darf ablesen.
Man darf ablesen, da bin ich beruhigt. Also ich bin nicht total vegetarisch. Also am Wochenende mit meinem Mann zusammen kochen wir ziemlich groß und dann gibt es dann auch Fleisch, Fisch und sowas. Aber die Woche über versuche ich dann schon, mich so an Sachen zu halten. Einfach aus gesundheitlichen Gründen, weil ich merke, das tut mir besser gut.
Und welche Frage 3, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
Dinge loslassen. Dinge oder Menschen loslassen. Aha. Dinge ändern, Dinge loslassen, die ich nicht verändern kann, weil das Freiheit bringt.
Okay, letzte Frage.
Ja.
Stuttgart. Machen wir einfach Stuttgart-Plakat, ja. B27, irgendwie Pragsattel oder irgendwo,
genau,
wo
super.
Millionen Autos vorbeifahren pro Stunde.
Ja.
Was käme drauf?
Lebe ein Leben, das in Ewigkeit zählt.
Gut vorbereitet.
Ja.
Vielen Dank.
Bitteschön.
Sehr cool, sehr cool. Wenn ihr euch mit diesen dubiosen, dunklen, schlimmen Mächten eingelassen habt und eine Ahnung habt, da läuft echt was ganz, ganz schief, dann sucht euch einen Gesprächspartner. Wenn ihr niemanden findet, schreibt info@superform.tv. Wir helfen euch dabei oder wir fangen ein Gespräch an. info@superform.tv. 2 Wochen, wie gesagt, nächster Film und bis dahin bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss.